Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Ich freue mich extrem fest auf die heutige Folge und der Grund dafür ist eine südafrikanisch-schweizerische Geschichte, die das Leben von unserem heutigen Gast nicht besser hätte können schreiben. Und sehr schön, dass wir zusammen dürfen in die Geschichte eintauchen. Karin Frautschi.
Hallo Reto. Ich weiss auch ganz genau, wo du mir das erste Mal von unserem heutigen Gast erzählt hast, was er so macht. Und ich habe damals schon gedacht, der muss irgendwann zu uns in die Weinfachfolge kommen.
Habe ich genau auch so gefunden. Ich stelle ihn schnell vor. Unser heutiger Gast ist vom Wirtschaftsgymnasium geflogen, hat dann in Zürich eine Schnupperlehre im Zunfthaus zur Waage gemacht und anschliessend eine Koch- und Servicelehre im Savoy Hotel. Später hat er die Ausbildung an der Hotelfachschule Luzern absolviert und die Schweizer Gastronomie ist bis heute ein grosser Teil in seinem Leben. Aber seit 2018 ist ein zweiter ebenbürtiger und vielleicht sogar noch wichtigerer Teil dazugekommen, Karin.
Ganz genau, ein eigenes Weingut in Südafrika, wo er etwa die Hälfte des Jahres zusammen mit der Familie arbeitet und lebt. Und die andere Hälfte hier in der Schweiz. Und wie diese Geschichte genau zustande gekommen ist, kann uns niemand besser erzählen als die Person, die das erlebt hat. Herzlich willkommen, Cedric Schwieri.
Ja, ciao Karin, hoi Reto. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich da sein darf.
Haben wir alles richtig erzählt? Haben wir irgendetwas vergessen oder stimmt etwas nicht?
Das ist alles tipptopp. Soweit.
Gut, also dann sind wir schon mal froh.
Super.
Ich glaube, etwas haben wir aber gleich vergessen, das mit dem Polospielen, oder? Das ist auch eine grosse Leidenschaft von dir, oder du bist fast professioneller Polospieler.
Ja, also ich bin sehr lange in der Schweizer Nazi gewesen. Ich habe 3 Europameisterschaften gemacht. Die letzte war letztes Jahr, da sind wir seit dem 94 die erste Medaille, die die Schweiz gemacht hat, sind wir Zweite geworden. Und das war eine coole Sache gewesen. Ich habe mal gedacht, vielleicht ist das der Abschluss von meiner Profikarriere, aber irgendwie hat es doch nicht gelangt. Ich habe gefunden, ich müsste doch noch mal ein bisschen mehr machen.
Okay. Und das mit eben 6 Monate so, 6 Monate so, stimmt aber nicht ganz. Argentinien ist ja auch noch dazugekommen zu Südafrika.
Ja, also Argentinien war vorher. Argentinien war 2012. Da ist durch den Polosport gekommen, eigentlich durch einen Zufall dort. Ich war auf einer Ranch, wo eigentlich, um mich ein bisschen zurückzuziehen. Mein Vater ist ja eigentlich kurz darauf gestorben. Also gestorben vorher. Und dann bin ich dort her, weil ich gefunden habe, ich muss ein bisschen Abstand haben zu allem. Und wie es halt das ist mit so Schicksalsschlägen, bin ich dann dort gewesen und habe bei dieser Familie gewesen, es mega cool gefunden. Bin dann nochmal zurück, 2 Monate später. Und dann ist dann der Hof abgebrannt. Und sie haben keine Versicherung gehabt. Und die sind vor der Existenz ausgestanden. Und dann habe ich gefunden, ja gut, jetzt tun wir den Hof für sie wieder aufbauen. Und sie haben mir im Gegenzug dann Land geschenkt. Und auf dem Land habe ich nachher meine eigene Ranch gemacht.
Und Wahnsinn. Dort hat es jetzt ein bisschen Kühe und so. Und
ein bisschen Kühe, genau, das Polofeld, ein paar Entenhühner und so ein bisschen Gemüsegärtchen. Also. Und man kann sie auch besuchen. Es ist so.
Wir kommen, Karin.
Ja, das mal wirklich.
Wie immer. Wir müssen schon in die Mövenpick-Filiale auf Basel, aber
genau,
hierher kommen wir auch noch.
Also du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, kann man so sagen.
Ja, das kann man so sagen. Ich habe mir ein bisschen Handy für so Sachen. So Hurricanes, Tsunamis, Brandkatastrophen. Irgendwie habe ich es immer bereicht.
Ja.
Wo kommst du jetzt gerade her?
Jetzt bin ich gerade in Südafrika gewesen. Auf dem Weingut. Wir hatten ja die Wümmete, Februar, März und so.
Ist gut gelaufen?
Sehr gut, ja, muss ich sagen. Die Qualität der Trauben ist sehr gut. Wir haben einen guten Alkoholgehalt drin, genug Quantitäten. Und sind eigentlich voll positiv, was da für einen Jahrgang rauskommt.
Wow. Cedric Schwieri, es gibt ja so Familiennamen in unserem Land, die unausweichlich mit Gastronomie und Lebensmitteln in Verbindung gebracht werden. Prager für Mövenpick, Sprüngli für Schocke, Duttwiler für Mikro und Schwieri für Denner. Der Denner-Gründer, der Karl Schwieri, der 2001 gestorben ist, ist dein Grossvater. Was hast du von ihm mitbekommen in Sachen Liebe zu Wein, Liebe zu Gastronomie?
Also er ist natürlich generell, Lebensmittel ist natürlich sein Core gewesen. Es war seine Lebensaufgabe gewesen. Er hat gern Wein gehabt, vor allem Bordeaux, interessanterweise. Hat aber selber nie ein Weingut gehabt. Gastronomiemässig hat er 2 Hotels gehabt, sich eigentlich nicht gross mit dem auseinandergesetzt, sondern er war dort gewesen, was man braucht, um etwas zu kochen. Das tut er sozusagen zur Verfügung stellen oder bringen. Und Ja, also ich würde sagen, was am wichtigsten ist, was wir vorhin gelernt haben, ist, dass man, wenn man sich engagiert, dass irgendwann auch Früchte wird tragen. Und wenn man nichts macht, dann kommt eben auch nichts.
Ist es immer gut gewesen, dass man den Namen Schwere getragen hat, oder ist das manchmal auch eine Bürde?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, bis so, ja, ich würde sagen, nach der Hotelfachschule war es eher eine Bürde gewesen. Vielleicht auch nachher noch, darum bin ich lange ins Ausland. Ich war fast 10 Jahre in Mexiko gewesen. Weil ich irgendwie gefunden habe, ja. Man kann sich dazu entscheiden, wenn man so einen Namen hat, will man der ewige Nummer 2, 3 oder 4 sein, oder man muss etwas anderes machen, um sich selber neu erfinden und seinen eigenen Weg zu gehen.
Jetzt hast du eben heutzutage ein Weingut in Südafrika. Wie ist es zu dem gekommen? Was ist da Geschichte dahinter?
Also, das ist eigentlich mein Vater. Hat eigentlich immer ein Weingut wollen, hat das aber dann nie können machen, weil er einfach zu früh gestorben ist. Und ich war in Südafrika, das erste Mal 2016, mit einem Kollegen, vorher nie da war. Mhm. Und ich fand, ja, schön, so Kapstadt, und es ist ja ganz anders, es ist nicht Afrika, es ist wirklich wie wenn man in Amerika wäre. Und bin dann zurückgekommen mit mega viel Eindrücken, habe aber mir da nichts darüber überlegt, weil ich habe ja da meine Restaurants gehabt und genug zu tun. Und darum habe ich dann das ein bisschen setzen lassen. Und dann irgendwann bei einem Anlass in einem von meinem Restaurant kommen zwei Leute zu mir und sagen, du, weißt du was, es hat ein Weingut in Südafrika zum Kaufen. Und ich so, oh nein, du, mein Onkel hat mir gesagt, du verlierst noch Geld, mein Partner hat mir gesagt, du verlierst noch Geld, das ist trostloses Brot, mach das nicht. Und ich so, okay, gut, ich gehe jetzt anyways 2 Wochen dort in die Ferien, dann können wir ja, vielleicht gehen wir es anschauen. Und dann am letzten Tag habe ich irgendwie gefunden, ja, yeah, gut, jetzt gehen wir doch schnell, gehen wir das jetzt noch anschauen, da, der Turn, was, ein Turm. Mega spannend, okay.
Gut. Ich habe abgehockt auf der
To-Do-List. Gehen wir mal, dann ist es wenigstens, ich muss nicht sagen, ich hätte es nicht probiert. Und dann bin ich da und das angeschaut und so. Und ich habe eine ähnliche Geschichte gesehen wie bei uns daheim. Es war so ein Patron, der das gemacht hat. Die Kinder haben irgendwie nicht gross viele Einstiege ins Geschäft. Also, ja. Yeah. Und darum hat er gefunden, ja, dann müssen sie es halt verkaufen, weil er hat ja schließlich will, dass einfach seine Legacy eigentlich weitergeht und nicht einfach das wegkommt und irgendwie versiegt, oder? Mhm. Und dann habe ich mit dem Land geredet und so. Und dann hat er gefunden, ja, dann wir das mal anschauen. Hat mir das Zeug mal gegeben. Und dann habe ich so, ja, die paar Bücher angeschaut und irgendwie so nicht so ganz draus gekommen. Weil das hat dann schon auch, von der Hotelfachschule gelernt, schon etwas über Önologie, über Weinkund, Servicelehre auch. Aber es ist eher so das Verkaufen und nicht, wie man es selber dann macht. Weil ich bin ja kein Landwirt oder ein Viticulteur, wie man sagt. Mhm. Ich habe dann das zwei Leute von meinem Umfeld gegeben, die selber Weingüter haben, in der Toskana und eine in Spanien. Und dann haben die mich nachher angerufen und gesagt, du, Sedi, wie sieht das aus? Hast du das Weingut gekauft? Und ich so, Moment mal, also wenn die zwei mir sagen, dass sie sich das überlegen, dann ja, ich glaube, mal, das ist schon weg. Und dann ist dann das Problem gekommen, dass, wie machen wir jetzt das? Weil es ist dann doch, es war viel Geld gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, gut, dann bin ich mal hausieren bei ein paar Kollegen und habe gesagt, schau, das wäre doch, wir könnten doch zusammen, das wäre doch cool. Und dann kann man das ein bisschen streuen, das Risiko. Und dann haben wir das dann wirklich 2016 sind die Verhandlungen losgegangen. 2017 haben wir es dann gekauft, das 5. Hoch. Und dann ja, haben wir angefangen und es hat sich dann halt leider bei gewissen hat sich die finanzielle Background verändert. Covid hat sicher nicht geholfen in gewissen Branchen.
Und jetzt gehört es dir allein.
Ja, und jetzt bin ich praktisch allein mit noch zwei okay. lokalen Partnern, die einfach sozusagen Aktien, Minderheitsbeteiligung haben als Bonus. Als, mhm. Weil ich sage immer, das Beste ist in einem Unternehmen, wenn man die Leute, die wichtig sind, die bindet.
Und ja, die auch ist blöd, wenn die weg sind, oder?
Das wäre ja. ziemlich blöd, also, weil immerhin, wir sind gut aufgestellt, wir haben im Vergleich zu vielen anderen Weingüter haben wir 3 Winemaker, das ist relativ viel. Mhm. Und der am wenigsten lang dabei ist, ist 10 Jahre dabei, also von dem her haben wir Konsistenz
grosses dort, Wissen.
Wo sehr gut ist und das tut auch abfedern, falls jetzt einer die Nase voll hat oder will gehen oder was auch immer passiert, dass es weitergeht. Jetzt
müssen wir schon sagen, euer Weingut ist im Herzen vom südafrikanischen Weinbau in Stellenbosch. Mhm. Eine von der ältesten Weinregionen ist das überhaupt weltweit. Ich habe nachgeschaut, 1679 ist dort schon Wein produziert und angebaut worden. Also die Region Stellenbosch, das ist sehr speziell.
Du, es ist ja so ein Herzstück, oder? Ich würde sagen, das ist ja, kommt von der Hugenottenverfolgung her. Die sind ja dann nach Südafrika gekommen und eigentlich mit denen die Rapstücke aus Frankreich. Die sind dann gerade ins Hinterland, Franschuk, darum heisst es Franschuk, das kommt eigentlich aus dem Französischen, oder? Der Franzmann oder so. Die haben dann dort das, als erstes haben die natürlich ihre Wein angepflanzt, weil die haben ja nicht können sein ohne Wein. Ich meine, das ist das Kulturgut. Also darum, das erste, was wir machen
vorher. Das ist ja heute nicht anders.
Ja, das kann man so sagen, ja. Da kommt immer auf die Kultur auf, aber ja, das Moll ja. Ist sicher angenehm.
Also es ist wirklich eine geschichtsträchtige Region.
Das ist so, ja, und es ist auch eine mittlerweile relativ gross. Also es ist nicht mehr so, dass es so ein bisschen ein Mauerblümchen ist, sondern es ist ja, eine grosse, florierende Weinanbauregion mit sehr vielen Sorten, spezifischen Präferenzen.
Du hast uns 1, 2, 3 Flaschen mitgebracht von ganz genau 6, oder, die ihr herstellt?
Genau.
Wie, okay. Und wie gehen wir vor? Mit was fangen wir an und was können wir falsch machen?
Das falsch mache ich nur, wenn du den Zapfen abbrichst, oder? Ja. Aber ich meine, das schaffen wir, glaube ich. Oder zum Beispiel, was viele vergessen, also man hat da die schöne Zinnkappe oder Bleikappe obendrauf. Man sollte immer so weit wegschneiden, dass sie sicher nicht mehr mit dem Wein in Berührung kommt, weil das könnte zur Oxidation führen und dann sollte der Weingeschmack verändern. Also dann lieber gerade das Ganze wegnehmen, anstatt dass man dann das nur einfach so rausnimmt und dann kommt der Wein noch in Berührung mit dem. Also das ist so etwas so, das ist einmal eins vom Service, oder? Das, so der Klassiker, den man so gelernt hat. Aber das macht Sinn und das hilft auch. Dann, wir fangen an mit dem Delicate. Das ist eigentlich unser jüngster Wein. Beim Delicate ist interessant, dass da wir kein Weisswein produzieren, haben wir immer gesagt, ja, was machen wir im Sommer? Es ist warm, es wird nicht nur einen schweren Wein haben, wo etwas klein, was süffig ist. Der Delicate wird auch fast wie ein Weisswein getrunken, also gekühlt. Mhm. Wir haben also spezielle Amphoren für den, also Garaffen, die haben das, sind innen geplant ein Loch und dort tut man es einsinnen, dass der Wein eigentlich gekühlt wird, aber nicht mit dem Wasser in Berührung kommt und somit nicht durchwässern tut.
Sehr wäre schlecht.
Was der Unterschied ist und wie man das erreicht, dass es eigentlich so etwas eher leicht ist, ist, dass der Merlot also, und der Cabernet Franc, die drin sind, die sind zwar im Eichenfass ausgebaut, aber der grösste Teil, was eigentlich der Malbec ist, der wird, kommt nur in den Stahltank und ist höchstens 24 Stunden lang mit der Traubenhäute und mit allem zusammen. Also er wird eigentlich sozusagen als Saft gerade wieder abgeladen. Das tut dann die Frische und die Leichtigkeit gibt das. Weil wenn man jetzt lang würde, natürlich dran lassen, dann wäre es so, dass der Wein natürlich wieder schwerfälliger würde werden, hat mehr Gerbstoff drin, mehr Tannin, man würde mehr Dunkelheit, also man würde mehr Beere eigentlich annehmen. Und darum haben wir uns für das entschieden. Und positiv daran ist, man hat ja vielfach gehört man von den älteren Leuten, dass sie kein Weisswein trinken wollen, weil sie nachher einfach wegen der Arthrose oder weil sie nachher aufgeputscht sind. Und somit haben wir eigentlich einen Rotwein, einen leichten Rotwein, der ja, eigentlich wie ein Weisswein zu geniessen ist, aber trotzdem die heilenden, die positiven Effekte vom Rotwein hat.
Ist das eine Erfindung von dir oder hat es vorher schon gegeben?
Nein.
Wenn ich es dir so zulasse, du hast jetzt ein grosses Wissen angeeignet für das, was du vor dem Weingutbesitz nicht so angehabt hast. Nicht kein, aber nicht so angehabt hast.
Also ich würde sagen, schau, es ist so eine grosse Liebe, die entdeckt worden ist. Mhm. Und für mich ist es jetzt ein und alles. Ich habe meinen ersten Wein jetzt gemacht vor 3 Jahren. Der ist jetzt einer von diesen 3, die wir nicht da haben. Das ist ein 100% Malbec. Ja, und ich habe Freude. Ich bin auch jeden Tag dort oben und bei der Rebe. Das gibt mir grausam viel Ruhe und ich finde es einfach schön.
Du schaffst auch aktiv in der Rebe mit?
Ja, sicher. Also ich meine, ich bin jeden Morgen um 5 Uhr dort. Also das, dann sind wir halt dort und schauen und machen, was zu ist.
Okay.
Am besten ist Traktor fahren. Habe ich kleine Bubs immer wollen, habe ich nie dürfen. Jetzt darf ich mit dem eigenen. Das ist auch noch viel besser.
Wahnsinn.
Sehr okay, schön. Das ist doch sympathisch.
Und ich sehe da gerade auf der Flasche, es steht da gar kein Jahrgang drauf. Muss das so sein?
Das ist so, weil wir tun da mit 2 verschiedenen Jahrgängen eigentlich arbeiten. Da natürlich der Delicate mit dem Malbec, der nicht im Holzfass war, im Stahltank, hat er natürlich 12 Monate sozusagen weniger als der Merlot und der Cabernet Franc, wo die 12 Monate in dem Barrel sind. Darum hast du eigentlich jetzt in dem, wo wir jetzt haben, wo momentan da im Verkauf ist, beim ÖBIG, ist es der 22er Cabernet Franc Merlot und ein 23er Malbec drin.
Okay.
Und darum ist auch eher frisch und jung zu geniessen. Ich würde sagen 3-4 Jahre.
Dann sind wir jetzt perfekt.
Ja, nachher ist er immer noch gut, aber dann ist einfach die Frische, die Spritzigkeit, die geht dann vorbei und das will man ja eigentlich nicht.
Ja, das heisst, den besser nicht zu lang lagern.
Nein, besser nicht.
Delicate.
Hey? Delicate, ja.
Das
ja.
ist auch ein Name.
Was bedeutet der?
Ja, er kommt von gentle and elegant. Also ein easy drinking, einfacher Wein, der elegant ist trotzdem.
Gut, ich würde sagen, probieren wir stoßen da. Zum Wohl. Lieber Cedric, danke vielmals. Ich habe noch nie etwas gehabt, wo eigentlich, also wo rot ist und eben für Weiss bestimmt ist, so ein bisschen und Aperitif. Und
ja,
ich hoffe, die Temperatur ist okay für dich. Ist ja fast ein bisschen zu warm, nein, das geht, oder?
Ich könnte es bald zu warm gehen, aber es geht.
Was wäre die perfekte Temperatur?
Ich würde sagen, zwischen 8 und 10 Grad. Wenn man Weisswein nimmt, ist er sonst bei zwischen 6 und 8. Champagner wäre 5 bis 7, also von dem her in between. He?
Okay.
Haha, sehr ein spezieller Geschmack, aber sehr kräftig, sehr viel Beere.
Ja.
Rote Beere vor allem, oder? Also so Cranberry, so Himbeere.
Mega das ist, fruchtig.
Es ist nicht so die Schwere. Du hast praktisch keine...
Ich habe keine Schwere, nein.
Ja. Das Tannin ist relativ, ja, ist einfach, ist gut, ist rund. Eine gewisse Cremigkeit hat er drin. Das kommt vor allem vom Merlot. Merlot übrigens ja sehr interessante Traube. Merlot ist so der Kingpin. Also die besten Weine sind ja Merlot. Petrus, Masetto und so. Also es ist so die Traube, die es wirklich in sich hat. Oder?
Das Cremige stimmt.
Ja,
das
mega. Hast du jetzt auch ja.
Aber ich wäre nicht darauf gekommen, wenn du es nicht gesagt hättest.
Aber wenn das Cremige stimmt. Achtet,
das hast du auch nachher im Gaumen.
Ja.
Und es ist aber im Wein ist immer so, es ist wunderschön, es ist wie ein Bild. Also jeder sieht ein das drin, was er will sehen und jeder schmeckt ein das raus, was er eigentlich will rausschmecken. Darum ist es schwer zu sagen, wenn du jetzt sagst, du schmeckst Pfeffer, dann ist das gut möglich. Es gibt natürlich so gewisse Sachen, die wir rote nicht versuchen. Wenn du sagst, ich schmecke dir Zitrone, dann müsstest du sagen, okay, dann... ist irgendetwas nicht so gut, dann wären wir dann hinten beim Sauvignon Blanc oder dort hätten wir dann was, die Zitrusfrüchte.
Ich finde es absolut spannend. Gerade jetzt mega. Auch auf den Sommer hin und so, dass man mal kann sagen, okay, ja, jetzt nehmen wir als Aperitif kein Weisses, sondern ein Aperitif
so
einen leichten
Roten. Ja, ja.
Das finde ich voll echt. Also,
kann ich mir wirklich gut vorstellen.
Hast du das schon mal getan,
Karin? Nein, also ich bin jetzt wirklich sehr begeistert von dieser Erfindung.
Da habe ich jetzt gerade Glück gehabt.
Ihr habt auf eurem Weingut, hast du vorhin schon gesagt, glaub, 6-mal rot, oder? Das stimmt.
6-mal rot, ja.
Und nicht weiss.
Kein weiss. Nein.
So, und was ist da der Grund?
Du, es ist einfach so, grundsätzlich hat man mal angefangen mit einem roten Wein und es hat sich ein bisschen durchgezogen. Und mittlerweile ist es natürlich so, wir können nicht mehr organisch grösser wachsen. Mhm. Wir wollen nichts zukaufen. Es muss alles in-house gemacht sein. Wenn wir jetzt würden, da müsste Rot rausnehmen, zum Weiss pflanzen,
dann geht es
6 Jahre, dann hätten wir vielleicht zu wenig Trauben für unsere Rotwein. Und im Endeffekt ist es noch schon so, also ich meine, die Flaschen kosten gleich viel für den Weiss, der Zapfen kostet gleich viel für den Weiss. Wenn du im Barrik ausbaust, brauchst du das gleiche Barrik, kostet trotzdem gleich viel, egal ob Weiss drin ist oder Rot.
Und verkaufen kannst du eigentlich zu einem tieferen Preis als der Rot.
Ist meistens so, ja. Weil ja. Es ist einfach, es hat ein Überangebot und vor allem in Südafrika hast du schon sehr viel gute Weisswein-Produzenten und so die dort mal, wo man sich entschieden hat, wo die das Weingut aufgemacht haben, vor 25 Jahren, ist es einfach so gewesen, dass man gesagt hat, man muss etwas Neues machen. Es ist ja der erste Bordeaux-Blend, der gemacht wurde in Südafrika. Das hat es vorher nicht gegeben, also der nicht, der Fusion.
Ah, ja.
Und man nachher probiert, also das hat es vorher nicht gegeben. Vorher hat man vor allem Pinotage und bei der Weisse Chenin Blanc und dann ist es nicht mehr gewesen. Das ist wie früher in der Schweiz, das heisst Pinot Noir. Und dann
Müller-Thurgau.
Riesling mal Silvaner.
Riesling mal Silvaner, ja, schön.
Eben.
Du hast die Schule gemacht. Ja.
Und mittlerweile haben wir ja super gute Weine auch in der Schweiz, ganz verschiedene und das ist das gleiche dort gewesen. Da haben mittlerweile machen natürlich alle grossen Häuser machen auch Bordeaux Blends. Es ist nicht mehr nur noch Pinotage, sondern es hat sich also enorm entwickelt.
Also für mich gute Alternative, sehr fein, wirklich einfach einfach, aber gut.
Sehr
darf
schön.
Man das so zusammenfassen?
Es ist so.
Ja. Einfach, aber gut. Mhm. Wirklich fein.
Und den würdest du jetzt einfach trinken, wenn man ein Glas Wein will? Oder kann man den auch zu essen geniessen?
Ich würde jetzt sagen, so der typische Rotwein, den man zum Fisch nehmen kann.
Mhm.
Obwohl, ich meine, das ist auch ein Meer. Eines der ältesten Rezepte aus dem Zürichbiet ist Egli-Filet in einer Rotweinsauce, irgendwie 1700 irgendwas. Also von dem her, wir hätten das mal ein marketingtechnisch gemacht, okay, Weiss zu Fisch und so.
Ja.
Aber es ist so, man sollte halt ein Licht, mit leichten Gericht einen leichten Wein nehmen, mit schwerfälligen und schwerem Gewicht nimmt man einen schweren Wein. Das wäre sicher ein Wein, wo man könnte sagen, zum Lachs oder so. Auch asiatisch würde sehr gut gehen. Als Alternative zum Rosé kann man das sehr gut benutzen. Und auch zum Grillieren, weil ich meine, am Mittag einen Rotwein trinken bei 30 Grad, wo dann einfach schwer ist, ja, dann ist ein ziemlich schnell Feierabend, oder?
Siesta-Time.
Das mögen nicht alle denn so verleiden. Ja, ja, das ist so. Kann man euer Weingut als Tourist besuchen?
Ja, das kann man. Also man muss sich ja nicht anmelden, man kann einfach reinlaufen.
Nicht anmelden?
Nein, das hat man aufgehört.
Ist
weil,
das grundsätzlich so in Südafrika oder einfach bei euch?
Nein, das ist grundsätzlich so. Also früher war es eher so, dass die Boutique-Weine, die kleineren, die hat man müssen bei Invitation Only. Mhm. Aber wir haben das eigentlich aufgehört und das geöffnet für die Public. Das hat man auch bei der Renovation, die man gemacht hat. Während Covid hat man das ganze Haus, eigentlich, das privat war, haben wir aufgemacht und daraus haben wir dann eigentlich das Verkaufsding gemacht und die Büros auch für die Angestellten. Oder? Ah. Die waren vorhin in so einem kleinen Hütli und der Besitzer hat im grossen Herrenhaus gewohnt und hat einen Hof gehabt.
Eben, aber das geht jetzt heute auch nicht mehr so, oder?
Also, ja, also, das gibt es schon noch, aber ja, es ist natürlich, ich meine, wenn man es vom Verkaufsaspekt anschaut, ja, dann macht es keinen Sinn. Nein. Also, dann tust du lieber die Leute, und man sollte den Leuten ja auch etwas von der Kultur beibringen, wenn sie nach Südafrika kommen. Also, ich meine, die Cape Dutch Häuser, das ist etwas sehr Spezielles, das gibt es noch dort, mit Tatched, und das soll man auch zeigen können. Und wenn es halt ältere Häuser sind, ist es noch viel interessanter. Also, die Toine war vorher auch Farm gewesen, und dann nachher ist das Wein gut geworden.
Du hast vorher den Fusion angesprochen, gell?
Genau.
Also, was ist das Spezielle an diesem Wein?
Gut, der Fusion 5, haben wir wie gesagt, das ist der erste Bordeaux-Blend, der in Südafrika gemacht worden ist. Da hat man im 1994 ist der Besitzer ist nach Frankreich gegangen mit etwa 100 Bodenproben, die er genommen hat auf diesen 24 Hektar. Ist ins Bordeaux gegangen und hat gesagt, so, Kollege, so sieht es aus, was würde da für Trauben wo reinpassen? Dann haben die gesagt, da, das und das und das und das. Er hat das im Kataster eingezeichnet. Er hat dann die Reben, die Setzlinge hat er gekauft im Bordeaux, ist zurück nach Südafrika, hat die eingepflanzt, genau so, wie es da gesagt worden ist. Und ja, bis heute ist es so. Also wir haben das Terroir ist sehr ähnlich wie im Bordeaux, vielleicht ein bisschen in der Mineralhaltung. Vom Vergleich her das Boyac jetzt für die Fusion, also die Slopes auf der linken Seite, die haben eigentlich das Terroir vom Boyac. Dann hast du auf der anderen Seite den Südwind, das ist der Zephyr, das ist eher für den Merlot, der kommt dann aus Südwesten. Und dort ist es dann eher so ein bisschen, ja, wie im Pomerol. Also von der Clayhaltigkeit, also von der, wie heisst das, Lehmhaltigkeit vom Boden.
Lehmboden?
Genau. Ja, also und das ist natürlich ein riesen Vorteil gsi dort mal, aber eben das ist recht nicht romantisch gsi, sondern er hat das wirklich so und so aufgeleistet, dass man das Optimum rausholt.
Genau, also hat er wirklich gesagt, jetzt holen wir das Optimum raus und wir machen es jetzt so, dass wir eigentlich den besten Wein können da produzieren.
Genau.
Gut. Wir machen
sind wir gespannt.
Ja, also das ist super.
Und der hat jetzt hingegen einen Jahrgang drauf.
Genau. Fusion 5 heisst auch Fusion 5. Warum? 5 von diesen 5 klassischen Bordelaiser Trauben. Da hast du den Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Da hast du Malbec drin und Petit Verdot. Vielfach sagen wir Shiraz, gehört aber dort nicht dazu. Sondern die klassischen 5 sind die. Der Petit Verdot ist der, der am meisten ein bisschen Substanz gibt, ein bisschen Trockenheit, der tut immer so ein bisschen abrunden. Und dann hast du eine liebliche Traubensorte wie Cabernet Sauvignon, dann ein bisschen, ja, Cabernet Franc, der ein bisschen mehr Struktur hat, Merlot, der ganz allein für sich da steht, als ja, sehr gut auch ohne nichts zu geniessen. Ja. Somit ist der Fusion einfach gemacht worden. Bei dem ist es so, dass alle Traubensorten werden im Barrel hergreift, zwischen 12 und 18 Monaten, kommt immer ein bisschen darauf an. Und ja, man kann sagen, es ist ein typischer Left-Bank-Bordeaux. Man tut das Bordeaux unter den zwei Seiten, Left und Right. Left ist eher prädominierend durch Cabernet Sauvignon, mindestens 50%, Right eher bei Merlot. Und das ist jetzt ein klassischer Left-Bank, eben vergleichbar mit einem Bordeaux aus dem Boyac.
Mhm. Lustig, ich schmecke da rein in das Glas und habe gerade Frankreich in der Nase. Ist das, darf ich das so sagen?
Das kann man sehr gut so sagen. Also wir haben sehr viele Blinddegustationen in Frankreich gemacht und selbst. Und wir finden heraus, dass es ein neuer Weltwein ist, so, wie man das so sagt, oder?
Ja.
Sagt man manchmal, gell?
Und auch hier wieder in der Nase.
Das sind 1600 schon Wein machen, die sind nicht neue Weltwein. Das ist ja auch so, das stimmt ja nicht. Das ist ja.
Ja. Also schon,
hast du jetzt schon getrunken?
Ja.
Ah, wir müssen
auch. Oh,
nein, nein, schon gut, kein Problem. Karin, zum Wohl. Macht nicht.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Danke für die Flasche.
Ja,
sehr freundlich.
Auch hier in der Nase wieder schon mega fruchtig. Ja. Jetzt bin ich gespannt.
Das ist einfach der Unterschied jetzt da. Merkt man natürlich jetzt Substanz. Oak, oder? Das ist, du merkst Pfeffer ein bisschen, Leder hat es drin. Du hast auch die, ein bisschen mehr Tannin. Mhm. Hast aber trotzdem die Fruchtigkeit im Abgang. Ist schon nicht so cremig, ist eher ein bisschen Biss, oder?
Mhm.
Ist natürlich das Alter jetzt, ist noch sehr jung. Ich glaube, es ist ein 22er, haben wir da, oder ein 21er.
Den würdest du jetzt theoretisch noch ein bisschen länger lagern, für den
optimalen Also sagen wir so...
finde ich jetzt nicht, ich finde, man kann den perfekt
trinken. Ist trinkreif, kannst du aber ohne weiteres 10 Jahre behalten.
Ja.
Also wir haben den letzten 99er aufgemacht, das ist die Maiden Vintage und das ist absolut gegangen, weil es ist halt der gleiche Prozess, sogar die Fässer wie im Bordeaux. Und im Bordeaux, wissen wir bekanntlich, kannst du ja zum Teil 30, 40 Jahre trinken, oder?
Ich finde den Wein spitze.
Danke.
Nein, der ist also...
Mega.
Also, da gibt es gar nicht mehr irgendwie, also ich weiß gar nicht, also... Ich hätte das nicht erwartet, Entschuldigung. Also auch das, sorry, gell?
Ja. Also was eben interessant ist, oder, wir sind schon wirklich, das Terroir ist praktisch das gleiche, du hast die gleichen Traubensorten, sind sie gleichen Klon, weil es ist ja nicht
ich,
so...
Ich als Frankreich-Fan, weißt du, Karin? Ja, natürlich das sofort, das ist für mich jetzt wirklich das.
Hast du gedacht, eben, das ist, kann nicht das gleiche sein.
Der Unterschied ist einfach, wenn du natürlich jetzt einen günstigen Bordeaux kostest, irgendwie 80 Stutz und da sind wir dann irgendwie 49 oder so, das macht eben schon
einen Unterschied. Ja, das macht einen grossen Unterschied, ja.
Und jetzt,
ja,
das wenn du das würd abdecken, wenn du es abdecken würdest, würdest du den Unterschied wahrscheinlich nicht merken.
Also ich behaupte, ich würde es nicht merken, ja.
Das wäre mal spannend.
Ja, das können wir gerne mal herausfinden, aber das würde ich nicht merken. Also für mich ist das Frankreich.
Ja, das kommt
super.
Gut.
Super. Mega fein. Und du bist wirklich, darf ich nochmal auf das zurückkommen, wo du vorher gesagt hast, bist du am Morgen am 5 Uhr, gehst du mithelfen, arbeiten. Ich habe mir dich so vorgestellt, du bist dort und schaust ein bisschen und kümmerst dich vor allem um Touristinnen und Touristen oder so. Oder, aber das ist nicht unbedingt so, sondern du bist schon auch...
Also ich sage mal so, ich bin immer gerne draußen gewesen, ich bin ein bisschen hyperaktiv, ich muss immer ein bisschen in Bewegung sein. Also so ab nach 15 Minuten im Büro muss ich einmal ein bisschen umeinander laufen.
Okay.
Dann machen wir halt die Fötzeli, also Zigaretten, Stummel auflesen oder was auch immer rumliegt, was nicht dort sein sollte. Oder wenn jemand kommt und Hilfe braucht, dann hilft mal mit. Ich meine, es gehört ein bisschen dazu. Das ist ja schön an der Landwirtschaft. Und mein Bauer, es ist ja eigentlich eine Art von Landwirtschaft.
Und eine, immer darf man das sagen? Einer von deinen Söhnen lernt jetzt Bauer, oder?
Genau, mein ältester Sohn macht jetzt Bauerlehre und so. Finde ich mega cool.
Ja,
heutzutage sicher etwas, das absolut krisenresistent ist. Essen müssen wir alle. Und im Endeffekt kann man es nicht maschinell ersetzen.
Genau, also sicher nicht alles.
Nein, also
im Teil schon, aber...
Du kannst mal Roboter kannst mal fragen, wie es ist, ob Traube jetzt ready ist oder nicht. Ich weiss nicht, wie es rauskommt.
Vielleicht kommt er ja auch mal zu dir auf Südafrika. Dort in deine Fußstapfen treten.
Ja, nein, er wird eher Viehzucht. Ich finde den gut.
Dann ist ja Argentinien auch noch
da. Stimmt, aber dann ist er ein bisschen weiter weg. Also, weißt, ich hätte es schon gerne noch bei mir rum. Und so. Also,
okay.
Wahrscheinlich dann alt wird. Ich habe es ja gemacht, dass sie mal für mich schauen. Also,
okay.
Ja, dann wäre das suboptimal.
So wie es ja eigentlich sein, oder?
Und wenn wir gerade schon dabei sind, in Zürich bist du auch noch als Gastronom tätig. Also nicht nur bei einem Restaurant, sondern bei verschiedensten.
Ja, also wir haben Woche sind noch 8, früher waren es mal mehr gewesen. Und da ist hier Zürich ein paar Stadtbekannte, die sind auch darunter und da machen viel Freude. Es ist einfach so, dass immer viel Arbeit und es ist halt, wird nicht einfacher, sagen wir es so.
Aber sind denn bei allen Betrieben logischerweise alle deine Weine auf der Karte?
Nein, das ist nicht so, weil im Endeffekt gehören die Betriebe nicht allein mir. Mhm. Und da gibt es halt bei gewissen Läden ja, gewissen nicht. Ich meine, man hat immer eine operative Leitung und wenn man die operative Leitung will, involvieren und sie müssen Budget erreichen und werden nach dem auch gemessen und renommiert, kann man ihnen natürlich nicht vorschreiben, was sie machen, weil sonst sind sie ja dort gebunden und dann ist es ein bisschen ein Kuhhandel. Oder? Mhm.
Und ein Kuhhandel ist immer schlecht, weil das früher oder später fällt auf.
Ja, ja.
Und es ist auch nicht gesund.
Aber an einigen Orten sind deine Weiz
die kann man ja. Auf der Karte. Ja, das ist so.
Ja.
Hey, sag mal, das Wein und Südafrika. Wie stufst du das ein? Oder wie hat sich das entwickelt, seit du dabei bist? Jetzt bist du ja eben seit 2018, 2017 bist du dazugekommen. Jetzt sind wir fast 10 Jahre dort. Also du bist dort. Hat sich das radikal verändert? Weltweit geht ja der Weinkonsum zurück. Wie ist das so ein bisschen bei euch in Südafrika? Wie kommt es überhaupt an, dass ihr dort so den Wein macht?
Also ich meine, was enorm sich verändert, ist die Modernisierung vor allem. Also, wir haben einmal in der Woche fliegt die Drohne mit einer Wärmebildkamera über die Wein, über die Reben und schaut, wie heiß die Boden sind. Das ist auch zum Ernten oder zum Bewässern, wie viel wo, wann zuerst. Es ist lustig, eigentlich ist es tragisch. Also, vor 6 Jahren haben wir so eine riesen Drohne gehabt, die haben so 60 Kilo Container können tragen zum Spritzen. Das sind heute die gleichen, wie wo man braucht in der Ukraine im Krieg. Also, das sind eigentlich von der Landwirtschaft halb-halb und dann haben wir die umgenutzt. Also, das ist schon wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt. Das Preisniveau in Südafrika hat sich eigentlich gegeben. Mhm. Es ist ja so, dass heutzutage ist es ein bisschen Goldgräberstimmung. Viele Investmentfonds haben angefangen, Weingüter aufzukaufen als Diversifikation.
Und dann hast du da vor 10 Jahren alles richtig gemacht. Ist es vielleicht schon mehr wert?
Ja, es ist bereits mehr wert und man hat sicher Glück gehabt, aber wie es halt ist mit Landwirtschaft. Also einmal kein Wasser, einmal dann verlierst du alles, was du gemacht hast, 3 Jahre wieder in einmal. Mhm. Man kann es zwar versichern, aber das nützt nichts, weil wenn man dann nicht produzieren kann, dann geht man aus dem Regal im Export. Also der Image-Schaden, dann ja.
Ist Wasser wie grosses Thema?
Wasser ist ein grosses Thema. Kapstadt wächst enorm. Wir haben einen enormen Zuwachs von Gautengas von oben dran, vom Norden von Südafrika. Wegen der Sicherheit und so ist im Western Cape bald sehr gut. Und dann kommen alle eigentlich jetzt runter. Es ist ein riesen Bauboom, aber
die Infrastruktur, alle Wasser
die Infrastruktur kommt nicht an. Das ist ein Problem. Oder? Mhm. Also, darum auch mit Strom und. Wir haben jetzt alles Solar, dass wir dort independent sind. Aber es ist einfach schwierig. Und die Wasserquote, das ist wie in Kalifornien, wo es heisst, du hast zwar ein Wasserloch, aber der Staat sagt dir, wie viel du darfst aus deinem eigenen Loch rausnehmen. Also, und du denkst, ich habe doch meinen eigenen Brunnen, was soll das? Also wer sagt mir jetzt, wie viele Liter ich dort rausnehme? Mhm. Und das ist das Riesenproblem.
Das heisst, ihr müsst auch auf eurem Weingut ein Stück weit kreativ werden, um diese Sachen ein bisschen zu
machen. Also du tust einfach nicht mehr bewässern, sondern es ist Drip-Leitungen, es geht das Tröpfchen immer genau neben dem Rebstock, dass der gerade das aufnehmen kann, keine Verdunstung.
Aber es regnet ja sonst mal hoffentlich, oder?
Es regnet, ja, aber eben einmal viel, einmal wenig, es kommt immer davon.
Also Klimawärmung ist auch dort
angekommen. Also vor 7 Jahren sind ja die Staudämme alle bei 6-7% gewesen. Da hast du im Kapstadt im Hotel nicht mehr können duschen die ganze Zeit. Also außer bist du in einem guten Hotel gewesen. Und, jetzt haben wir es wieder gut gehabt und jetzt hat es sich wieder gekehrt. Jetzt sind wir wieder auf 40 unten. Also dafür haben sie noch eine andere Überschwemmung, wo es vorher kein Wasser gehabt. Man merkt das halt auch.
Euer Weingut heisst, du hast am Anfang mal gesagt, der Turm übersetzt.
Genau.
Der Turm.
Aber der Turm, was ist da Geschichte dahinter?
Also es ist so, man hat von Anfang an probiert, möglichst natürlich mit dem Traubengut umzugehen. Mhm. Oder auch mit dem Traubensaft. Das ist normalerweise den Saft von den Maischen vom Tank in die Fässer, in die Flaschen, wieder in den Tank, braucht man Gas, also es wird gepumpt. Und das ist natürlich für den Wein ist es eine Fremdeinwirkung, das ist einfach so. Und der Turm ist gemacht worden für Gravity, das ist Erdanziehungskraft, glaube ich, Schwerkraft. Mhm. Also das heisst, das sind verschiedene Level, 3 verschiedene Level, und dann wird das in den Turm hineingeleitet, es fließt von allein, der wird dann aufgezogen und von dort geht es nachher in den nächsten Stock runter. Und so braucht es zwar viel mehr Zeit, ist viel zeitintensiver, aber dafür passiert das
sehr
alles
schonend
mit der Erdanziehungskraft, ohne irgendwelche fremde Wirkung. Oder?
Sehr clever.
Clever, aber zeitintensiv, muss ich sagen.
Von wie viel Zeit reden wir da ungefähr?
Ja, also ich meine, wir haben schon zum Pressen vom Traubengut brauchen wir 3 Wochen. Mhm. Und weil wir halt eine kleine Presse haben, die alles verhandelt, also der Winemaker ist dort, tut exakt den Druck mehr wie viel. Also darum haben wir eigentlich meistens zwischen 5 und 10% ist eigentlich in diesen Trauben ist noch dort. Darum werden wir sehr gerne angefragt von der Distillerie, ob wir ihnen das Traubengut verkaufen, weil es halt nicht einfach nur noch die Stil und so sind. Weil nachher eben hätten wir zu viel Gerbst drauf drin, das will man nicht. Also das ist wirklich, ja, das sind dann wirklich ein Prozess, wo da immer einer dort ist und das Gleiche passiert und kann abfüllen hier und her. Und man hat zum Glück das ganze Jahr nachher Zeit, um arbeiten damit. Weil wenn es mal in den Tank rein ist, in den Fässer, dann kann man sich, dann ist eigentlich die kritische Phase fast vorbei. Mm.
Du hast heute mal gesagt in dieser Sendung, Merlot ist die wichtigste Traubensorte.
Also sagen wir so, es ist einfach die momentan die besten Weine gemacht werden. Also wir hätten ja auch dazu, also, wenn du jetzt ins Bordeaux gehst. Ich glaube, Haute-Brion ist einer von denen, der 100% Merlot ist. Mm-hmm. Der einzige, glaube ich. Pomerol und so. Der Edition Z ist jetzt, wenn wir vorher die Left Bank hatten, gehen wir jetzt in die Right Bank, die andere Seite eben, die Pomerol-Seite. Das ist jetzt eine, wo früher ist er auch wie die Fusion 5 mit diesen 5 verschiedenen Traubensorten gewesen, einfach dass der Merlot angegeben hat. Man hat dann, ich habe dann vor, mit dem Winemaker vor 4 Jahren entschieden, dass wir mehr einen Unterschied schaffen und jetzt ist es ein reiner Merlot Cabernet Franc mit mindestens ja, ich würde sagen 56% Merlot und der Rest Cabernet Franc. Es hat keine andere Traubensorte mit drin. Und ich muss sagen, es ist sehr gut angekommen bei unseren Kunden. Oder auch und, ja, uns selbst schmeckt es auch. Und es ist ein sehr schöner Wein geworden. Ich sage immer, es ist ein bisschen der, wenn der Fusion die Lady ist, so die Liebliche und so, ist die Edition sie ein bisschen der Ruch. Also, wo man zu einem, so, einem schönen Winterabend, zu einem Brisket oder zu einem Brasato, den man nehmen kann. Er hat eine gewisse Tiefe, man merkt Pfeffer, man merkt auch drin das Holz, Eichen. Oh, und auch von der Farbe her, man merkt,
er hat ein bisschen... ganz anders als die anderen zwei Weine, die
ja, gerade noch einiges
dünn. Sind gerade schon einschenken, gell?
Ja. Also er ist dort... mir persönlich ist es mein Liebster. Ich glaube, er hat am meisten Komplexität drin, obwohl er nicht so viele Traubensorten hat. Aber es ist halt ein bisschen wie ich, ein bisschen in Ruhe. Und darum passt er halt.
Bist du in Ruhe?
Ja, dass man sagt, also das ewige Kind, ich lerne es vielleicht irgendwann auch noch, aber vielleicht auch nicht.
Ja.
Ist auch okay.
Ja,
also, ja, man muss so sein, wie man ist, oder?
Das
ist
sich wichtig. Nicht verstellen, finde ich, ja, das ist das Wichtigste. Absolut. Und wenn du so bist, dann ist das...
Dann kann man nicht mehr machen, gell?
Dann müssen deine Mitmenschen mit dir klarkommen.
mit dem Leben. Und aber du hast eben gesagt, man kann bei deinem Weingut auch vorbeikommen, auf Führungen. Tut man dann alle 6 Weine, die ihr habt, probieren? Oder gibt es auch die Auswahl, die wir jetzt hier haben?
Du hast 2 Programme, oder? Aha. Also das eine ist da, das Luxury Tasting. Das sind die 3 Weine, die eigentlich, wir am meisten pushen. Die anderen 3 sind sogenannte Icon-Weins. Die haben eine ganz spezielle Verpackung. Da machen wir auch noch Maximum 1700 Flaschen pro Wein.
Ah, okay.
Und die sind dann ein bisschen exklusiver. Und, ja, weil wir halt nicht so viel von denen machen, dann wir die nicht immer zur Degustation fragen.
Wenn du sagst exklusiver, ja. Ich habe auf der Mövenpick-Seite gesehen, dass es 2 Weine von euch gibt, die ganz klar teurer sind als die restlichen 4.
Genau, das sind 2 von diesen 3. Bei Mövenpick momentan haben wir den Patronus drin. Das ist
nicht
der
Petrus?
Nein, Patronus.
Nicht verwechseln.
Endlichkeit ist vorhanden.
Ist ein 100% Malbec. Das ist der erste, den ich gemacht habe. Weil halt mit Argentinien und so war es so ein bisschen ein Aufgleiter, dass man als erste Wein so einen macht. Oder? Mhm. Und dann
noch der Book.
Dann der Book 17. Das ist eigentlich unser Pre-Cut. Das ist eigentlich von unseren ältesten Lagen wirklich dann alles nur... spezifisch ausgewählt ist
von Hand ausgelesen Beere.
Gut, Beere sind überall von Hand. Wir haben nur Handlesen bei uns, aber das ist einfach für diese Lage. Da haben wir eben, was kommt da zusammen? Also
wenig.
Maximum 2000 Flaschen. Ja. Mehr haben wir gar nicht. Das sind die ältesten Stöcke, die wir haben. Mhm. Das ist ein Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot hat der drin. ja, es ist sehr speziell. Hat sind coole Etiketten vor allem, sind alle so ein bisschen von Tieren inspiriert, oder? Wir haben immer gesagt, wir machen unsere Big Five von der Torn.
Ah, ja.
Alles mit Tieren aus Cape, aus
also
Cape Region.
Elefant.
Nein, nein, also wir haben bei uns die Elefanten, die sind schon lange weg. Nein, es ist so der Cape Eagle, also das ist eins, so das so ehemaliges Cape Nashorn, das war ein kleines Nashorn gewesen. Dann hast du der nächste, der jetzt dann rauskommt, ist noch ein Büffel, also der Cape Buffalo. Also man hat das spezifisch so gemacht. Ja.
Okay. Ah, ist aber
das ist auch wieder etwas gelernt. Der Elefant ist schon lange weg. Auch tragisch, jetzt. Aber ja.
Zum Wohl.
Zum Wohl, liebe Kante. Cedric, danke
Wohl, ja.
Auch für diese Flasche. Ja.
Sind wir gespannt auf den Wein.
In der Nase intensive Noten.
Mhm. Da, Reife, schon ein bisschen schwer in der Nase, finde ich manchmal.
Genau. Also vor allem Purple Fruits, Blaubeere. Plum, Zwetschge zum Plumbeer. Beispiel.
Mm.
Oder das ist halt der Unterschied zum Cabernet Sauvignon, wo dann halt in die roten Beeren prädominant sind, so Erdbeere, Himbeere, Cranberries.
Karin, Mokka, Vanille, schmeckst du
ja,
im Abgang?
Ja, gell? Das hat etwas.
Stimmt, ja.
Gell?
Nicht schlecht, ne?
Nicht schlecht, Aspekt. Ja, aber ganz fein.
Jetzt haben wir bei dem aber auch wieder, wenn, ich weiss nicht, wenn dich an den ersten Wein magst erinnern.
Ja, sehr gut.
Mehr Merlot
an
hat.
An der Weisse, der ein roten ist.
Hat ein gewisse creamy Ding wieder.
Das stimmt. Das
hat der Mittler jetzt nicht gehabt.
Nein,
zwei Flaschen hat er überhaupt nicht gehabt.
Nein, weil er natürlich viel weniger Merlot drin hat. Er hat vielleicht 15% Merlot drin und der hat natürlich 60% drin. Und der Delegate, wie wir vorher gehört haben, hat natürlich auch bereits bei 45% Merlot drin. Das gibt die Creme, der Creme-Ding.
Wo dann bleibt, so ein bisschen. Und was ich auch finde beim Abgang, so ein bisschen etwas Kräutliches, ganz leicht.
Mhm. Was für ein Kraut?
Das ist jetzt eine gute
ja,
Frage.
Also da, ich will mal, das nennt mich jetzt auch, was für ein Kraut?
Sag doch du uns das. Ich merke nur irgendwie so ein bisschen einen kräutlichen Abgang. Aber das ist jetzt noch schwierig zu sagen.
Das ist noch schwierig zu beschreiben. Ich meine, es ist halt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist etwa Gras oder so, sondern... Wer weiß? Vielleicht ein bisschen Kümmel, Pfeffer vielleicht, schwarzer Pfeffer. Das könnte natürlich sein, das, was du als Kraut identifizieren.
Das stimmt.
Weil es ist sicher nichts Grünes. Das würde ja eher dann richtig so, ja, wie in Australien Eukalyptus, hast du natürlich vielfach in den Shira drin, weil das natürlich gerade im Boden ist. Das ist so ein Klassiker. Eukalyptus findest du immer.
Ja.
Kannst du auch immer sagen, bist du immer gut.
Du bist immer gut da.
Kann niemand etwas dagegen sagen. Aber wenn du natürlich sagst, in Südamerika Eukalyptus, dann wird es schwierig. So.
Ja. Ja.
Ja. Und dann ist, merkst du halt auch präsent die Holznoten. Mhm. Wir können ja eigentlich unsere Fässer nur eins bis zweimal benutzen. Du kannst ja vielfach in Spanien, Italien, 10-mal benutzt, weil wir einfach wirklich das Maximum rausholen.
Was machen wir mit den alten Fässern?
Die werden verkauft für Brandy. Brandy ist eine grosse Sache in Südafrika. Ja. Und die werden dann meistens an Distel verkauft. Oder?
Und Fässer machen wir aber nicht selber?
Wir kommt
in der Küfferei?
Nein, es wird alles importiert.
Ja.
Es kommt alles aus Frankreich und Amerika, je nachdem, was für Fässer das sind. Wird dann in die Fasstube kommen und dann wird es aber zusammengesetzt auf dem Weingut, durch Küffner aus Frankreich. Und,
okay, die kommen extra von Frankreich dann zu euch? Ja, also, werden eingeflogen?
Also, ich ja, das, also, mein, bei all diesen Weingütern
ja, hat es einen,
wo fix wahrscheinlich dort ist. Also, ja, ja. Wenn ich mir das vorstelle, ja, das ist ein Jahresjob. Also,
ja, ja.
Das sind ein paar Fässer.
Und vielleicht noch schnell zu der Grösse von deinem Weingut. Wie viele Leute arbeiten dort? Wie kann man das sich ungefähr vorstellen?
Also, wir haben jetzt 30 Hektar, darunter sind 27 sind Reben. Dann haben wir noch 1 Hektar für unsere Schafe. weil schliesslich im Winter rennen die umeinander und die essen. Und ein Schaf ist ein Bottomfeeder, also wie ein Weissmaulnashorn. Das isst am Boden. Im Gegensatz zu einem Black Rhino, wie ein Geiss, der oben frisst. Das willst du natürlich nicht, weil
er dann an die Treppe ab.
Und die sind dann dort, wenn alles abgeerntet ist, dann tun die sich erleichtern. Und das ist dann gerade wieder der Fertilizer über den Winter. Somit musst du keinen zusätzlichen Fertilizer brauchen. Dann hast du wieder das Bio-System ist dann wieder aktiv.
Natur
dann sind wir schon fast Bio.
Fast, ja. Fast, ja. Aber weißt, Bio ist immer so eine Sache. Bio, ökologisch, Demeter, da gibt es ganz viel. Und dann ist ich würde sagen, wir machen das Möglichste, dass wir möglichst wenig Sachen nehmen, die nicht zur Natur gehören. Aber im Endeffekt ist es so, wie es ist.
Alles gut.
Es sind 60 Leute, die arbeiten. Davon sind 10 Administration, Büro, Verkauf. und die anderen sind in den Reben rein, also ja, und machen dort die tägliche Arbeit, Rauchraut, abzuschneiden. Dann haben wir auch ein Hospital für unsere die Infizierten. Dann werden die rausgenommen, ersetzt, aufpäppelt, wieder zurückgebracht.
Ah ja.
Weil es ist ein kleines Problem. Es hat so in ganz Südafrika hast du die, so einen Pilz und der geht auf die Reben. Und dann im ersten Jahr hast du einfach 80% noch, dann 60%, dann 50% und irgendwann nach 4 Jahren rechnet das aus.
Habe ich es richtig verstanden? Du nimmst die Stöcke raus und dann gehst ins Spital und dann tut man die aufpäppeln, dass sie den Pilz nicht mehr haben und dann steckt man sie wieder zurück.
Genau. Weil,
aber die Wurzeln und alles, das ist ja... Also.
Es ist eben so wie ein Blattbefall.
Aha.
Also die Wurzeln waren eigentlich nie das Problem gewesen. Also, weil du, du musst dir vorstellen, wir haben ja die grosse Katastrophe da in Europa mit den Reblaus. Da haben wir dann die Klon da gemacht, oder? Also, und bei uns natürlich ist alles Klon. Du hast unten ist etwas anderes als oben. Das heisst, der Unterteil ist nicht infiziert, sondern ist nur das, was oben ist. Und dann musst du halt das nimmst weg und
das tust neu aufpropfen. Aber das kannst du nicht am Stock selber abschneiden, wenn er noch drin steckt in der Wurzel.
Nein, das ist die Gefahr zu gross, dass er nämlich, weil die sind ja so aufgeleist, dass du bereits Kontakt hast. Das musst du immer den, der anbefallen ist, und die links und rechts auch wegnehmen, dass es sicher geht, dass die anderen
das nicht weiter.
Das nicht.
Ansteckungsgefahr enorm hoch. Darum nimmt man es wieder raus,
tut
es hospitalisieren und tut es wieder rein.
Und wenn man genug Land hat, dann machen wir natürlich einfach Clear Cut, dann reißen wir alles raus und tut einfach neu pflanzen. Ja. Aber das können wir nicht, weil wir einfach limitiert sind vom Platz.
Und wenn man das aber wieder einpflanzt, funktioniert alles so wie
dann,
vorher?
Ja. Es braucht einfach ein bisschen länger wieder, bis dann die Reben sicher in 3-4 Jahren haben. Und dann können wir zu den ersten guten Trauben.
Cedric Schwery, abschliessend für dich, wenn du in Zukunft schaust, Südafrika, Weinbau, wie siehst du das auf die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre?
Das, ich glaube, es fängt erst an bei uns. Weil man sieht jetzt auch die Innovation, die kommt. Es werden immer neue Produkte gemacht. Wir haben natürlich einen enormen Stream an Tourismus, der kommt. Das hat sich jetzt ein bisschen etabliert, Südafrika. Vor allem heute geopolitisch ziemlich sicher dort unten. Du hast mehr, kannst wandern, du kannst gut essen. Ja, der Franken ist 8-mal mehr wert, bös gesagt. Also von dem her lohnt sich das natürlich.
Let's
vor allem
go.
Let's go.
Schweizer nicht
da Franken ist 8-mal mehr wert.
Ja, das kommt etwa her. Ja. So, wenn man das so anschaut mit den Preisen, wenn man so ein bisschen lokal geht, essen und einkaufen, dann kommt es sehr viel mehr über für das Geld als noch mit anders.
Hey, danke vielmals, dass du heute im Podcast gewesen bist. Die Weine sind grossartig.
Sehr schön.
Ich nehme vor allem mit für mich den Apro-Wein auch in Rot.
Mega,
kühlt,
das ist ja
jetzt
Wahnsinn.
Für den Sommer.
Genau.
Dann auch der Edition Z, also krasser Wein, wirklich. Mhm. Und der Franzose in der Mitte, muss ich auch sagen.
Sowieso,
nein,
oder?
Ja, aber das ist schon noch...
ja,
also das haben wir richtig gut gemacht. Und ich glaube auch, alles, was du uns jetzt da erzählt hast, und du hast ein grosses Wissen, das merkt man sofort, hast du dir ja müssen aneignen jetzt in den letzten Jahren, seit 2018, 2017. Und da hast du dich voll reingelegt und das ist mega schön.
Du, man muss Sachen mit Passion machen, sonst macht man es besser nicht.
Ja, stimmt. So wie mir.
Ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
Super. Aber ganz wichtig, wir haben eine Information für alle, die jetzt wirklich auch ein bisschen Freude bekommen an diesen Wein.
Die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, aufgepasst. Wir haben alle 3 Weine von der heutigen Folge exklusiv online in einer Probierbox zu einem reduzierten Preis. So kann man das Weingut Dettore perfekt kennenlernen. Einfach das Päckchen im Internet online bestellen auf www.moevenpick-fan.ch und dann habt ihr die Probierbox schon zum reduzierten Preis bei euch.
Genau. Und wer in Sachen wie lieber persönlich im Laden beraten wird, der kann das gerne machen in einer von der über 30 Mövenpick-Filialen in der ganzen Schweiz. Und das können wir ja auch wir uns da wieder mal auf die Fahne schreiben, Karin.
Genau.
Wir müssen aufpassen. Wir sind immer noch dick. Das sagen wir jetzt jedes Mal. Das ist ein Insider. Entschuldigung, sag, das ist nicht so wichtig.
Kannst auch mitkommen.
Ja, gut. Alles gut. Hey, danke nochmal vielmals für den Besuch. Wann geht es wieder zurück?
Ist ja, gut? Also jetzt nächste Woche. Aber nur kurz.
Ja.
Und dann nach dem Sommer über bin ich da in der Schweiz mit den Kindern und so und in Spanien. Dann nachher im September dann wieder definitiv tun.
dann eine gute Zeit.
Danke vielmals.
Und wir freuen uns, wenn wir wieder spannende Sachen aus Südafrika von dir hören.
Bringe ich nächstes Mal etwas Neues mit.
Ja, das ist gut.
Wir freuen uns.
Herzlich willkommen. Karin Frautschi, danke vielmals für deine Geselligkeit. Danke, sehr schön gewesen. Und ich glaube, wir haben einen grossen Einblick bekommen in ein Land, wo man wirklich wahrscheinlich, ja, bis jetzt für mich auch immer so ein bisschen, man weiß zu wenig darüber. Man weiß zu wenig darüber, sind wir froh, haben wir Leute wie dich, die uns aufklären.
Super.
Merci vielmals der Weinwelt da draußen fürs Zuhören. Danke vielmals. Und denkt dran, das Leben ist zu kurz.
Zum schlechten Wein trinken.
Weinfach. Der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.